Heute ein Gespräch über die Schöpfung von Joseph Haydn. Inszeniert von Franziska Angerer und eine Zusammenarbeit zwischen dem Wiesbadener Staatstheater und Schloss Freudenberg. Das Oratorium Die Schöpfung ist das Werk einer Zusammenarbeit zwischen Joseph Haydn und dem Baron und Diplomaten Gottfried van Swieten. Am 30. April 1798 fand die Uraufführung des Oratoriums im Wiener Palais Schwarzenberg statt. Es ist eines der bekanntesten und der meistgespielten Werke Joseph Haydns. Für eine Inszenierung in Wiesbaden im Jahr 2025 im Großen Haus des Staatstheaters gewann man die Theaterregisseurin Franziska Angerer. Franziska Angerer war zunächst Tänzerin, studierte Theologie und Germanistik und später Regie an der Theaterakademie August Everding. In ihrer Inszenierung denkt sie den biblischen Schöpfungsbericht aus einer Perspektive des sich permanent Verwandelns aller Materie. Zersetzen, Neuwerden, zersetzen, Neuwerden. Prozesse, die auch beim Kompostieren stetig stattfinden. Der Mensch nicht als Krone der Schöpfung gedacht, sondern als Teil zyklischer Prozesse. Das Kompostieren als Bild, als Metapher für das Zersetzen und Neuwerden. Unterstützung bei der Umsetzung fand Franziska Angerer bei Bernhard Stichelmeier vom Schloss Freudenberg. Seit mehr als 2 Jahrzehnten wirkt Bernhard am Schloss Freudenberg und engagiert sich insbesondere für den Park und die angrenzenden Flächen. Als Demeter-Landwirt kommt dem Kompostieren eine besondere Rolle zu. In der Sendung spreche ich mit Franziska Angerer und mit Bernhard Stichelmeier. Das Gespräch mit Franziska Angerer führte ich online, was leider die Sprachqualität beeinträchtigte. Das Gespräch mit Bernhard führte ich in der Bibliothek des Schlosses. Ich beginne die Sendung mit dem Gespräch mit Franziska Angerer. Das Gespräch, wie eben bereits erwähnt, führte ich online.
Ist der Weg wirklich so, das wird nicht ausgeschrieben, sondern Sie wurden direkt angesprochen, ob Sie etwas zur Schöpfung machen werden wollen?
Ja, das ist immer so. Ja, das ist so. Also das ist nie eine öffentliche Ausschreibung. Genau, das Haus überlegt sich, welche Regiesprachen Sie für welche Stücke wollen oder man überlegt das zusammen. Das Regieteam reist von überall her an. Es ist kein lokaler Bezug oder sowas. Ist so quasi Usus in dem Bereich.
Sie werden angefragt, dann sagen Sie ja oder nein. Und Genau. Dann vertraut man darauf, dass von vornherein klar, das, was Sie entwickeln werden, das wird dann auch auf die Bühne gebracht.
Naja, es ist schon so, dass natürlich auch vertraglich geregelt ist, es muss in Absprache mit dem Haus sein. Und das Haus hat sozusagen das Vetorecht immer. Ich habe das noch nie erlebt. Also man arbeitet da schon auch mit dem Haus zusammen. Da gibt es die Dramaturgie sozusagen, die so ein bisschen die Schnittstelle ist zwischen dem Inhaltlichen, dem Team und dem Haus und das Haus vertritt und gleichzeitig mit dem Team zusammenarbeitet und eben auch inhaltlich schaut. Und die sind von Anfang an auch da im Prozess mit drin und es wird ja auch jeder Schritt abgenommen. Der Bühnenentwurf, der Kostümentwurf, das Konzept, es wird alles auch schon einmal vorher vorgestellt und muss dann schon auch abgenommen werden. Aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand sagt, oh, das geht gar nicht oder so.
Das heißt aber, erst mit Ihrer Zusage entsteht in Ihnen auch das Bild oder ist das ein Prozess, wo Sie dann auch erst für sich nachdenken, ob das Thema für Sie eins ist, was Sie aufgreifen oder umsetzen wollen?
Bei der Schöpfung war das relativ klar, weil ich so Künstler, also als künstlerisches Forschungsgebiet diese Mensch-Natur-Beziehung schon häufiger gemacht habe in den letzten Jahren oder eigentlich relativ oft sogar. Somit war das irgendwie, also hatte ich mir eigentlich schon immer die Schöpfung gewünscht auch und dann kam sie auch. Das war sehr schön in dem Fall. Und manchmal ist es aber so, ja, dass ein Thema vorgeschlagen wird und man dann sagt, das muss ich mir jetzt erstmal irgendwie kurz durchs Ohr, ja, in dem Fall gehen lassen und dann, ja, sagt einem das was oder sagt einem weniger und je nachdem entscheidet man auch. Und manchmal habe ich aber auch schon einen Stoff angenommen, der erstmal nichts sagt und dann anfängt zu sprechen. Also irgendwas muss einen dann schon daran reizen, klar.
Und woher kam der ursprüngliche Reiz schon vor dieser Anfrage, dass Sie gerne die Schöpfung umsetzen wollten?
Also einerseits, weil ich, naja, so einen offenen Stoff auch mag. Also mir lieber als eine Oper, die irgendwie in so ein Handlungskorsett gepresst ist. weil man natürlich so eine freie Assoziationsebene dazu erfinden und erzählen kann. Das gefällt mir total gut. Deswegen gehört die Schöpfung so als, ja, als Oratorium auf jeden Fall in das Stoffgebiet, das mich interessiert. Und dann natürlich auch thematisch, ne? Schöpfung hat ja ganz viel mit dem Menschen und der Welt zu tun. Da irgendwie genauer hinzuschauen, fand ich schon spannend. Und auch diese Berichtform, die hat mich interessiert.
Die Idee mit dem Kompost war sofort da oder kam später?
Die war sofort da. Das war aus. Ja, ja, die Dorothea Hartmann, die Intendantin, hat mich angerufen, gefragt, ob ich das machen will. Und dann habe ich, glaube ich, weiß nicht, im nächsten Telefonat schon gesagt, wollen wir nicht einen Komposthaufen vor das Theater bauen? Und genau, dann wie das dann stattfindet und dass das sozusagen so ein mehrstufiges Projekt wird, ja, so ein Community-Projekt, das irgendwie auch die Wiesbadenerin mit ansprechen soll, das kam dann so nach und nach, aber so, dass wir vom Komposthaufen aus denken und ausgehen wollen, das war tatsächlich ziemlich schnell da. Und dann ist es natürlich ein weiter Weg, dass man daraus dann ein Konzept entwickelt, wie, was hat das mit der Bühne zu tun, wie können sich diese Elemente verbinden? Wie verbindet sich das Innen und das Außen? Und wie wirkt das Thema zusammen mit der Musik? Das sind dann natürlich die Schritte, die dauern wirklich lang. Sind auch mit Probenbeginn noch nicht abgeschlossen.
Aber am Anfang steht ja die Idee. Ich habe aber dann auch daraus gelesen, dass Sie das ja quasi nochmal in einer anderen Form interpretiert haben, als es vielleicht historisch gedacht war.
Genau, also...
Ist das ja, so?
Das ist auf jeden Fall so. Also historisch... Naja, das sind ja verschiedene Geschichtsschichten sozusagen drin. Ne? Da ist dieser biblische Schöpfungsbericht, dann ist dieses Paradise Lost ist drin. Ja, dann ist natürlich der ganze Kontext von Haydns Lebenszeit mit drinnen. Also das ist ja schon mal total spannend, wie viele Schichten an Kompost, kann man sagen, überhaupt musikalisch und inhaltlich überhaupt schon mal drin sind. Und dann ist natürlich, was für uns spannend, nochmal ein bisschen weiterzudenken. Da wird ja schon sehr arg, glaube ich, auch im Sinne der Aufklärung der Mensch an alle oberste Stelle gestellt und auch zelebriert im dritten Teil, ja, auch ein ganz starkes Geschlechtergefälle aufgemacht, jetzt speziell bei Haydn. Ja, eben wie gesagt, dieses Thema oder das Infragestellen des Menschen als Krone der Schöpfung, das geht bei mir, das spukt schon lange in meinem Kopf rum und wird immer wieder verarbeitet. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir dann angesetzt haben und gesagt haben, Mensch, ist das wirklich so eine hierarchische Bewegung? So nach oben? Oder sind wir nicht eher in einem Zyklus, in einem Kreislauf mit allen Seinsformen und wirklich auch voneinander abhängig? Und gibt es nicht einen gemeinsamen Grund, den wir alle haben? Also eine gemeinsame Basis, so die Erde, ne? Aus der wir kommen, in die wir wieder zurückgehen, was wiederum mit dem Bibeltext zu tun hat. Und ja, das fanden wir irgendwie stimmig und fanden wir wert. Naja, zu erzählen kann man ja gar nicht sagen, aber darüber zu meditieren vielleicht. Also mir geht es da auch immer nicht darum, dass da irgendwie eine didaktische Botschaft oder eine pädagogische Botschaft dahinter steckt, sondern vielleicht ein Einlassen auf ein Thema und diesem Thema einmal Raum zu geben. Genau, das ist, glaube ich, das war mir oder uns wichtig.
Das durchzieht, glaube ich, auch Ihre Arbeit, dass Sie eher Fragestellungen aufwerfen wollen.
Also Ausrufezeichen finde ich problematisch. Im Kontext des Theaters, glaube ich, überlege, ob ich es grundsätzlich problematisch finde. Nein, ich glaube, es ist wichtig, auch mal Ausrufezeichen zu setzen. Ich glaube, das Theater kann mehr und kann diesen Zwischenraum und diesen Freiraum, glaube ich, kreieren, ja, und offen lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Also ich glaube, wir werden im Alltag sehr viel mit Ausrufezeichen auch konfrontiert. Und das ist auch richtig so. Und manchmal muss man dann gegen Ausrufezeichen setzen und so. Ja, aber ich glaube, oder meine Ansicht oder Auffassung von Theater ist, dass da irgendwie, dass es eher um den Zwischenraum geht. Vielleicht auch um was Unsagbares, was die Musik ja auch irgendwie hat, ne?
Und wenn Sie jetzt so einen Weg gegangen sind, sag ich mal, diese Schöpfungsgeschichte jetzt aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten, umzusetzen, so glaube ich, kann ich es zusammenfassen. Mhm. Auf was stößt es denn bei denen, die die Schöpfung einfach so realisiert haben wollen, wie Haydn sie vielleicht vorgesehen hat?
Ja, das hatte ich, also das ist mir überhaupt nicht untergekommen, witzigerweise. Also wir hatten schon auch mit mehr, ich glaube, dieses Kompostprojekt da am Theater, das ist dann eher, ach, warum muss jetzt da ein Kompost bei der Schillerstatue stehen und so Geschichten? Ich glaube, das war eher was, womit aber dann auch eher das Haus zu tun hatte. Ja, so kommen da nicht die Ratten und was weiß ich alles. Also das war, glaube ich, eher ein Ding. Aber dass man die Schöpfung aus, also sozusagen einmal in umgedrehter, also von den kleinsten Tierchen unter der Erde heraus erzählt sozusagen, da hatte ich so eher das Gefühl, ah ja, das ist logisch, oder ich weiß nicht, also das haben die Leute haben oft selber gesagt, ah ja, das kann man sehr gut erzählen, oder das hätte ich auch so erzählt. Unsere Dramaturgenperson hat öfter Gespräche über die Schöpfung schon im Voraus mit ZuschauerInnen geführt und hat oft gefragt, wie würdet ihr das dann inszenieren? Und da kam oft ein ähnlicher Gedanke. Also das ist, wir sind da gar nicht so auf Widerstand gestoßen in dem Fall. Außer eben der Realkompost, der war, glaube ich, eher ein Problem. Was auch interessant ist, ne, dass der Realkompost, dass der dann nicht vor diesem schönen Haus sein darf. Das fand ich dann schon spannend. Und das ist ja auch irgendwie, also man kann ja auch nicht einfach einen Kompost hinstellen, ne? Da muss man das Grünflächen anfangen, da muss der Denkmalschutz dabei sein. Da sind sehr, sehr viele Menschen beteiligt, deren Zustimmung man erst braucht. Und also das ist auch ein langer Weg tatsächlich.
Und kann ich mir das vorstellen wie ein Prozess? Also das heißt, Sie haben eine Idee, also so habe ich es jetzt eben rausgehört, Sie hatten eigentlich schon den Wunsch, die Schöpfung mal zu realisieren. Sie hatten den Gedanken mit dem Kompost ganz schnell. Und dann, wie geht das weiter? Also entwickelt sich das dann im Dialog mit anderen Beteiligten oder entsteht dann bei Ihnen ein Bild, das sich mehr und mehr komplementiert?
Das ist, glaube ich, ein bisschen beides. Also es entsteht sehr viel im Dialog auch. Also ich arbeite ja nicht alleine, sondern Theater ist ja zum Glück auch immer eine Zusammenarbeit. Ich habe ein Ausstattungsteam, also in dem Fall eine Kostümbildnerin und eine Bühnenbildnerin. Es gibt eben die Dramaturgie, die mitspricht. Ein Videokünstler war dabei. Also, und wir treffen uns dann und sagen, okay, wo geht es dann von dieser Grundidee hin? Und gleichzeitig passiert es schon in meinem Kopf, dass es immer konkreter wird und dass immer mehr Bilder entstehen und man es immer mehr visualisiert. Das heißt doch nicht, dass dann exakt das am Ende steht. Das ist auch ein Prozess, weil man natürlich gucken muss, wie das, was man visioniert, dann mit der Realität, also wie das aufeinander trifft und was es miteinander macht. Und die Realität verändert dann auch sehr viel. Also das ist auch super so, finde ich. Das ist auch schön beim Theater, dass die Mitwirkenden oder nicht nur die Menschen, sondern alles, das Material, das Licht, alle nochmal irgendwie so eine eigene Stimme haben. Und das ist dann das Ganze. Ne? Es ist nicht die Idee, sondern die Idee ist wie so eine Initiation oder so eine Zündung. Theater ist zusammen ein Spiel von ganz, ganz, ganz vielen AkteurInnen, menschlicher und nicht menschlicher Natur, und das ist das Schöne.
Aber die große Sicht bleibt in Ihren Händen.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Also deswegen sage ich, es ist so ein bisschen beides. Ne? Also ich glaube, es ist auch als Regie wichtig, dass man diese Vision behält, weil man führt ja quasi auch, oder man führt ja so ein Schiff in den Hafen auch. Ne? Kann man nur, wenn man auch irgendwie das Ziel vor Augen hat. Und trotzdem gestalten da viele mit. Es steckt schon ein großer Plan dahinter und eben auch, ja, man ist so eine Kapitänin, die da durchführt. Es ist dann auch nicht so, dass da komplett was anderes danach rauskommt. Trotzdem sagt man kann es, glaube ich, so 70% visualisieren und der Rest, der entsteht dann schon auch im Zusammenspiel.
Und warum navigiert die Kapitänin am Freudenberg vorbei?
Wir haben gesagt, naja, wer sind wir denn, dass wir jetzt da einen Kompost bauen und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben? Münchner Stadtwohnung. Wir haben eine Wurmkiste. haben eine Wurmkiste vor der, im Hof draußen, aber ich meine, wir haben nicht mal einen Balkon. Ich kenne Kompost natürlich aus meiner Kindheit, aber eigentlich niemand von uns hat so richtig, wirklich praktisch mit Kompost gearbeitet. Und das war ja unser Wunsch, dass es eben nicht nur philosophisch oder soziologisch oder biologisch irgendwie Thema wird auf der Bühne und natürlich in einer sehr artifiziellen Form dann auch. Sondern es war ja wirklich auch dieses Realprojekt, sollte ja wirklich ein funktionierender Kompost entstehen. Und dann haben wir geguckt, naja, wer kann uns denn da unterstützen? Und da sind wir dann auf Schloss Freudenberg. Und dann ist ja Bernhard Stichelmeier unser Kompostexperte geworden und hat uns auch wirklich ganz toll und tatkräftig unterstützt. Ging los mit einem, wir haben da einen ersten Besuch gemacht, da hat er uns irgendwie den Kompost gezeigt und viel erklärt und erzählt. Und dann haben wir einmal einen Workshop gemacht als Team und dort selber Kompost gemacht, Schloss Freudenberg. Dann gab es nochmal im Theater einen theoretischen Workshop, den der Bernhard gegeben hat und viel erzählt hat, sehr viel Wichtiges. Dann hat er uns auch mit Materialien versorgt, als wir dann vor dem Theater aufgebaut haben, weil natürlich das nicht reicht, wenn alle ihre Küchenabfälle bringen, sondern da braucht es ja viel mehr, dass das wirklich ein guter Kompost wird, der funktioniert. Und hat uns dann eben auch unterstützt an den einzelnen Events, in diesen Community-Events. dort auch einiges erzählt und war wirklich so innerhalb des Prozesses dann von vorne bis hinten, muss ich wirklich sagen, weil sein Sohn hat dann auch in der Schöpfung mitgesungen. Also und so, ja, waren wir irgendwie von vorne bis hinten da verbandelt. Das Schloss Freudenberg da ein großer Teil davon ist, auch von dieser Schöpfung, und fühle mich da verbunden.
Und hat das Eintauchen, also ich meine, das ist ja nochmal ein Unterschied aus meiner Wahrnehmung, so spontan, wie Sie es angedeutet haben, eine Idee zu haben, also da verbindet sich thematisch etwas, also der Kompost mit der Schöpfung, so haben Sie es ja erwähnt, und jetzt tauchen Sie zunehmend ein in den Komposthaufen. Mhm. Das könnte ja sein, dass Sie an einer Stelle dann sagen, nee, ist vielleicht doch nicht richtig, oder es bestärkt Sie.
Zweifel, das, die aufkommen, meinen Sie?
Weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja ein Komposthaufen. Ich meine, in so einem Haufen, da stinkt es ja möglicherweise. Also je nachdem, wie man es definiert. Der zieht ja auch zum Teil andere Dinge an und so weiter. Man geht mehr und mehr ins Detail. Man entdeckt möglicherweise immer mehr Dinge von Werden und Entstehen und so weiter. Je tiefer man vielleicht eintaucht. Das kann ja so eine Idee verstärken, dass Sie sagen, das ist der richtige Weg gewesen. Wie ist Eintauchen gewesen in die Realität des Komposthaufen?
Also ich muss sagen, ganz im Gegenteil. Konzeptarbeit ist ja sehr, sehr, sehr viel im Kopf erstmal. Und sehr, sehr viel bleibt irgendwie innen drin. Und sehr viel stellt man sich vor. Und sehr viel denkt man irgendwie nach und dreht von links wieder nach rechts und einmal auf die andere Seite und denkt dann, ah nee, vielleicht doch nicht. Also ja, diese ganzen Zweifel, die gehören dazu. Sonst, glaube ich, entsteht auch kein gutes Konzept. Aber dass man wirklich jetzt mal praktisch arbeiten kann, ja, also dass man wirklich hier die Schaufel nimmt und die Gabel nimmt und Dinge tut und in die Würmer fasst und so, das ist total entspannend und befreiend, und irgendwie war das total toll, dass wir die Möglichkeit auch hatten. Also das wäre auch irgendwie schade, wenn das alles nur im Kopf bleiben würde. Und ja, da auch erstmal nur darum geht, das kennenzulernen, also. Und man durfte sich ja auch anleiten lassen. Also das hat mich überhaupt nicht irgendwie abgestoßen. Ganz im Gegenteil. So unbedarft war ich dann auch nicht, dass mir nicht klar war, dass es, wohl ein richtiger Kompost stinkt nicht, hat uns Bernhard auch aufgeklärt. Ja. Genau. Also es ist eigentlich, hat mit Gestank oder so auch gar nichts zu tun. Also es ist auch nicht eklig. Selbst den Eselmist, den wir da drauf getan haben, es stößt einen nicht ab. Das mal zur praktischen Arbeit. Und jetzt wieder ein bisschen auf die Konzeptebene. Verstanden, ja, die Zweifel kommen auf. Eigentlich wird es eher bei mir oder bei uns dazu, dass wir uns dann tiefer reinbeißen und versuchen, diese Probleme, die dann auftauchen, auch zu lösen. Und irgendwie da halte ich so nach meinem Regieprofessor, der immer gesagt hat, nicht auf halbem Weg umkehren, das wird nichts. Also nicht dann Kompromisse eingehen, sondern dann eher extremer werden, eher noch tiefer reingehen, eher mutig dabei bleiben. Ne? Also klar, die Gefahr, dass man irgendwas gegen die Wand fährt, gibt's immer. Aber auf halber Strecke umzudrehen und dann irgendwie einen anderen Halbgang Quatsch, sage ich mal, zu machen, bringt es auch nicht. Dann lieber voll Karacho gegen die Wand. Ist nicht passiert, aber das ist ja so die Herangehensweise, und da halte ich mich auch immer dran. Man hatte eine Idee, der muss man auch ein bisschen vertrauen. Die kommt ja auch nicht einfach so, sondern also das ist ja auch Kompost aus ganz vielen anderen Produktionen, die man vorher hatte, aus Themen, aus mit denen man sich beschäftigt hat, aus Gesprächen, aus künstlerischen Interessen, aus ästhetischen oder Stoßrichtungen, die man eingeht. Also das alles fußt ja auf irgendwas. Es kommt ja nicht aus dem Himmel, also so eine Idee. Ne? Ich halte nichts vom Geniegedanken, sondern das ist irgendwo herausgewachsen.
Aber Sie müssen ja, oder was heißt, Sie müssen nicht, aber zu versuchen, alle mitzunehmen auf dieser Reise. Also auch die Akteure alle mitzunehmen, in den Komposthaufen einzutauchen, ja?
Ja, es gelingt auch mal mehr und mal weniger. Aber ja, das ist die Aufgabe der Regie, ist quasi, wenn man ein Bild der Kapitänin hat, dann muss man seine Besatzung auch für das Meer begeistern. Ne?
Der kleine Prinz.
Genau. Ja, das gelingt auch nicht 100% immer. Also das wäre ja auch schlimm. Also Leute haben ja auch ihre eigenen Ideen und Gedanken, aber es gelingt sehr oft und sehr gut und den Leuten das Vertrauen geben, dass sie da schon auf dem richtigen Dampfer sitzen und da auch mitfahren können.
Jetzt lebt ja die Schöpfung und sehr vom Gesang, vom Chor.
Das ist so, ja.
Und Sie haben es ja erweitert durch Bilder. Für mich als jemand, der, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt in den Chor gehen würde, war das hilfreich, weil die Bilderwelt mir dann auch ein Stück weit hilft oder nochmal einen anderen Raum schafft, überhaupt zu folgen. Ist es ein eher neues Element oder ist es etwas, was man häufiger macht? Oder ist es ein Schritt gewesen von Ihnen zu sagen, okay, ich versuche das auch quasi, also Sie sprechen in dem anderen Interview eher von so einem Schichtenmodell.
Ja, ich mag das total gern, deswegen mag ich eben auch solche Stoffe, die eigentlich konzertant ja auch gedacht sind. Ne? Also das ist eigentlich kein szenisches Material. Also da spricht ja auch nicht X mit Y und verhandelt eine Liebesgeschichte oder sowas, sondern es ist einfach und ja, simpel der Schöpfungsbericht und das ist musikalische Aufführungspraxis erstmal gedacht. Das finde ich eben umso reizvoller, weil man da noch eine Freiheit, also oder ich für mich eine Freiheit empfinde, dazu auch eine Bilderwelt entstehen lassen zu können, wie eine andere Schicht dazu funktioniert, ja, die dann mit der Musik in eine Beziehung tritt, ohne die Musik komplett bebildern zu müssen. Das geht ja auch gar nicht. Na, also da bin ich nicht die Einzige, die das macht, aber das gibt es so in den Spielplänen nicht so häufig. Die Spielpläne haben eigentlich die Klassiker wie jetzt La Traviata oder eine Verdi-Oper.
Das heißt, das geht schon mehr in die Richtung auch Performance.
Installation vielleicht? Also es ist, genau, es hat auf jeden Fall was Rauminstallatives, würde ich sagen. Es ist so eine Mischung aus Theateramt und Installation. Performance in dem Fall eher weniger, wobei das auch ein Element ist, was ich sehr gerne benutze.
Das heißt, zu dieser Rauminstallation gehört ja auch, dass der Klang im Raum durch die Menschen, durch die Chöre verteilt war. Auch ein Teil des Konzeptes, vermutlich, oder? Sie hätten den Chor auf die Bühne stellen können, wenn sie gewollt hätten.
Ja, genau. Also das ist für mich auch immer sehr wichtig. In der Schöpfung haben wir den Chor im Zuschauerraum verteilt, in den zweiten Rängen, aber auch die Soli, die singen auch aus dem Zuschauerraum heraus. Und dachte einerseits, es ist konzeptuell ganz schön, weil es ja eine menschliche Erzählung ist, die wir hier haben, dass wir alle zusammen in einem Raum sind, irgendwie nochmal so ein bisschen klarer wird. Und dann liebe ich einfach so ja, Klangräume, die entstehen, Wahrnehmungsräume, die dadurch passieren, die so ein bisschen immersiver sind oder einen so einhüllen in den Klang auch. Das mag ich selber total gerne. Ich finde es manchmal so schade, dass dann die Musik so weit weg ist auch, wenn alles auf der Bühne stattfindet und so man so ein bisschen mehr drinnen ist. Der Raum sich eigentlich erweitert in den Zuschauerraum hinein.
Das war auch wirklich in meinem Erleben ein spannendes Element, jemand zu haben, der quasi 5 Stühle weiter plötzlich da auftaucht und beginnt zu singen.
Das kann ich total gut verstehen. Ich habe früher als Tänzerin gearbeitet und wir hatten mal, aber ich weiß gar nicht mehr, welches Stück das war, aber jedenfalls lagen wir da so als Tanzende auf dem Boden an einer Stelle. Es war so ein interdisziplinäres Projekt und eine Staatsoper und eine Sängerin lief so durch uns durch, also an uns vorbei, riesigen Klangkörper, den sie so hatte. Und ich dachte so, boah, wie schön ist es einfach, so direkt neben dieser Person das mitzukriegen, so physisch auch diesen Klang. Ja? Also, dass der so nah ist. Und seitdem lässt mich das nicht los. Also, das finde ich irgendwie total toll, wenn man nah dran sein darf oder mittendrin sein darf auch.
Ja, und hat ja eigentlich auch wieder eine Nähe zum Komposthaufen, ne? Also dieses Verbindende.
Genau, das Verbindende, ja, dass man es halt auch nicht trennt, ne? Bisher hat man es immer getrennt, weil eben nun alle technischen Möglichkeiten auf der Bühne sind und so weiter und so fort. Und man ja auch bestimmte Plätze verkaufen muss und so weiter. Also man könnte ja sonst auch das Parkett sperren und so. In dem Fall ging das nicht. Geht manchmal schon auch, aber dass man quasi die Räume, ja, man sagt so, man hat eine vierte Wand im Theater, ja, das ist sozusagen der Vorhang. Und diese vierte Wand aufzumachen und zum Gesamtraum zu machen, das ist schon schön, finde ich auch.
Also das fand ich sehr gelungen. Jetzt kommen Sie vom Tanz. Und was hat Sie bewogen, diesen Weg nochmal in eine andere Richtung zu verändern?
Es war so ein organischer Prozess, deswegen kann ich das sehr schwer sagen. Es gab nicht so ein ausschlaggebendes Ereignis. Also ich habe im Prinzip auch noch getanzt, als ich angefangen habe, Regie zu studieren. Also es hat im Tanz hat sich immer mehr so entwickelt von so einem Werkzeug sein, und das war ich sehr gerne, ja, also wirklich am Körper arbeiten und irgendwie durch den Körper sprechen, und da war mir das auch gar nicht so wichtig, was ich da inhaltlich gemacht habe. Also da kann man durch den Körper so viel erzählen, der Tanz funktioniert da so ein bisschen anders, ne, wie jetzt irgendwie Schauspiel oder so, da muss ich mir nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt Hamlet und der fühlt jetzt so und so, sondern da arbeitet man über das Schrittmaterial und findet darüber einen Ausdruck, im Prinzip über die Form, weniger über einen Inhalt jetzt so, in dem, was ich gemacht habe. Es gibt da ganz verschiedene Sachen. Und das habe ich super gern gemacht. Und dann ist es aber auch immer mehr so auf eine Metaebene gegangen. Und dann habe ich angefangen, selber oft Projekte zu machen und ohne Geld erstmal. Und habe dann gemerkt, ah, das Machen ist eigentlich total schön. Und auch diese andere Seite einnehmen. Und dann habe ich gedacht, jetzt bewerbe ich mich einfach mal für ein Regiestudium. Und dann hat das irgendwie auch gleich geklappt. Und war auch eine super, super schöne Zeit und irgendwie die total richtige Entscheidung. Aber es war nicht so, so und jetzt muss ich Regie machen, sondern es war so ein schleichender Prozess.
Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Bernhard Stichelmeier. Es geht auch in diesem Teil um die Schöpfung von Joseph Haydn in einer Inszenierung von Franziska Angerer am Staatstheater in Wiesbaden. Franziska Angerers Inszenierung denkt den biblischen Schöpfungsbericht aus einer Perspektive des Kompostierens und des sich permanent Verwandelns aller Materie. Zersetzen, Neuwerden, zersetzen, Neuwerden. Das Bildelement dafür, der Komposthaufen, in dem vergleichbare Prozesse ablaufen. Und hier kommt der Demeter-Landwirt Bernhard Stichelmeier ins Spiel, dessen fachlicher Input in die Inszenierung einging. Die ersten Vorgespräche führte Bernhard 2024.
Also es war ja auch ein langer Prozess. 2024 im Mai saß ich im Café mit dem Dramaturg, mit dem Balthasar Bender. Er kam im Auftrag von der Franziska Angerer auf mich zu. Und dann kam mal ein größeres Team im Sommer. Da war die Franziska schon dabei. Da waren mehrere Dramaturgen und Tontechniker. Und das war das zweite Vorgespräch. Und dann gab es schon einen aktiven Kompost-Workshop bei uns. Und vorher sogar, also Nummer drei, war der theoretische Kompost-Workshop im Staatstheater, wo viele über Internet zugeschaltet waren auf einer großen Bildschirm. Nummer vier war Kompost-Workshop bei uns.
Unterbrochen von dem Telefonat sprach ich Bernhard darauf an, wie es in seiner Wahrnehmung dazu gekommen war, dass er bzw. Schloss Freudenberg auf das Projekt und die Mitwirkung bei der Schöpfung angesprochen wurden.
Also das war ziemlich genial. Also es ist auch ein bisschen, also dass das Staatstheater kommt, ist ja schon mal schön. Und dass das Staatstheater zum Thema Kompost kommt, ist besonders schön für mich. Jetzt berührt es typische Schlossthemen und es berührt aber auch typische biografische Themen von mir. Ich habe vielleicht auch mal eine Zeit lang als Abiturient überlegt, ob ich Schauspiel mache, weil ich in meinem Schultheater dabei war, meistens die Hauptrolle hatte und es war immer irgendwie gut. Also diese Theaterszene, ich war dann nie drin in der Theaterszene, aber es hat mich total interessiert. Und dann bin ich übers Gärtnerische, Landwirtschaftliche, Biodynamische ja zutiefst mit dem Kompost in Berührung gekommen, so weit, dass ich am Schloss Freudenberg von Anfang an, also konkret von Herbst 2001 ab, Kompost war immer ein Schwerpunktthema der Parkpflegearbeit und der Parkentwicklungsarbeit und der Parkvitalisierungs- und Gesundungsarbeit. Genau. Und biografisch auch super, für mich zu dieser Anfrage super interessant. Ich habe ein ganz wichtiges Praktikum in Norwegen auf einem biodynamischen Hof als 20- und 21-Jähriger gemacht, wo ich alleine mit den Bauern jenseits aller anderen Welt gelebt und gewirtschaftet habe. Und dieser Bauer hatte eine Kassette, und zwar die Schöpfung von Haydn. Und er hatte die Partitur der Schöpfung von Haydn. Und ich saß dann da, habe den alten Kassettenrekorder, 80er Jahre, angeworfen und habe mir dann die Schöpfung von Haydn mit der Partitur in der Hand angehört, als mein Freizeitvergnügen nach 12 Stunden landwirtschaftlicher Arbeit an einem Fjord in Norwegen. Also da war ich mit der Schöpfung verbunden. Das Thema, die Schöpfung, ist ja ein Erdpflegethema ganz generell, also der Beginn aller Kompostarbeit, aller Schöpfungsgestaltungsarbeit mit der Erde. Und später als Student habe ich in einem Chor die Schöpfung aufgeführt. Also ich habe sie gesungen. Ich war immer Theater interessiert. Ich kannte die Schöpfung. Ich habe mit der Schöpfung gearbeitet. Ich habe mich total mit Kompost beschäftigt. Und dann kommt die Frage vom Staatstheater. Wir haben gehört, Sie sind ein Fachmann mit Kompost. Wir brauchen da was. Und dass die zu mir gefunden haben oder ans Schloss Freudenberg, liegt daran, dass sie zur Solawi gefunden haben, hier unten am Erich-Ollenhauer-Weg. Und die haben ein Jahr davor von mir einen Kompost-Workshop bekommen und die Solarwerk sagt, ja, wir würden Ihnen den Herrn Stichelmeier vom Schloss Freudenberg empfehlen. Und so sind die zu uns und zu mir gekommen.
Mit Bernhard über Kompost sprechen und dies im Schloss Freudenberg bedeutet auch, dass während des Gesprächs der Gang zu einem Komposthaufen unausweichlich ist. Der Komposthaufen als Element oder Station des Erfahrungsfeldes.
Und dann kam eben im Mai 2024 der Balthasar Bender, hat angerufen, geschrieben, diese Anfrage gemacht und dann gab es zu dem ersten Treffen im Schloss. Und ich habe den an einem Regenmaitag hier rumgeführt. Wir saßen im überfüllten Café und ich habe ihn rumgeführt. Und wir laufen dann natürlich an Komposthaufen vorbei und dann kann ich einfach reingreifen, zeigen und Regenwürmer und Wärme und Kälte. Und also man erlebt, wenn man mit mir zum Thema Kompost draußen rumläuft, gleich ganz viel. Und dann war klar, dass der Kontakt erstmal steht. Und dann ist er im nächsten Schritt mit seiner Regisseurin gekommen. Und das Besondere an der Schöpfung von Haydn, an dieser Inszenierung der Schöpfung von Haydn, ist eben, dass es überhaupt nicht nur ein Chorwerk, ein Orchesterchorwerk ist, sondern und nicht nur ein Oratorium, sondern dass es szenisch inszeniert wird. Dafür wurde ja die Franziska Angerer aus München als Regisseurin angefragt. Und die hat sofort, du hast es selber gerade erzählt, für sie war sofort klar, der Aufhänger dieser ganzen Inszenierung ist Kompost. Also wenn ich jetzt auf mich schaue, dann sage ich ja erstmal überrascht es einen und im zweiten Schritt ist es sofort komplett logisch, weil wenn es ein Bild für eine ständige Neuschöpfung gibt, dann ist es der Kompost und von daher konnte ich mich sofort damit verbinden. Das Schöne auch an dem Kontakt über den Balthasar Bender war auch, dass die erste E-Mail besonders geschrieben war und dann stand ein längerer letzte Passage drunter und da stand, bitte mich nicht mit Lieber oder Herr so und so ansprechen, sondern ich bin weder noch, sprechen Sie mich neutral an. Und das war so eine kleine Gewöhnung und dann habe ich mich immer darauf gefreut, dass ich den Balthasar mit Hallo Balthasar oder so anspreche oder Guten Tag Balthasar. Und so wie der Balthasar als Mensch natürlich übergeschlechtlich ist, der Kompost auch ein übermenschliches Thema, ein menschheitliches Thema ist, wo man sagt, es geht über das individuelle, einzelne, gesonderte hinaus, ist es eigentlich ein globaler Prozess und man könnte jetzt noch in den ganzen Kosmos schauen und fragen, wo findet da die Kompostierung statt? In der Geburt von Sternen, in der Geburt von Galaxien, im Sterben von Galaxien? Was ist da das Werden und Vergehen? Aber dass die Erde als Ganzes in diesem Prozess steckt, das ist klar. Also man könnte jetzt so weit gehen, dass die Kontinentalplatten abtauchen, dann umschmelzen und dann auf eine andere Art wieder auftauchen und neue Kontinentalgesteinsmassen oder so weiter formen. Und man könnte es auch unter diesem Aspekt anschauen und wie man da verschiedene Aggregatzustände durchgeht, wie es neue Verbindungen entstehen, wie Druck, Wärme, Kälte und so weiter eine Rolle spielt. Könnte man jetzt alles so weiterverfolgen? Also, dass es für mich reizvoll war und dann ist da zusammenzuarbeiten. Und dann ist natürlich immer die Frage, können wir uns das leisten? Und ich habe dann mit unserer Geschäftsleitung und mit dem Theater so ausgehandelt, dass ungefähr klar war, was die Leistung sein soll, die ich erbringe und dass es in einem guten Verhältnis steht zu dem, was das Theater zahlen kann oder will. Das, glaube ich, haben wir hingekriegt, sodass es nicht nur ein Geschenk an die Welt war, sondern auch einen kleinen Beitrag zur Ernährung von Schloss Freudenberg jetzt gebracht hat letztendlich.
Start des Projektes war ein Theorie-Workshop, an dem alle Beteiligten teilnahmen. Ein Ziel galt auch der Suche nach Möglichkeiten, um auch die Stadtgesellschaft einzubeziehen.
Der Licht- und Tontechniker, der ist genauso von diesem Thema ganz persönlich angesprochen und hat dann ja zum Beispiel letztendlich diese Einspielung gemacht, die du, glaube ich, auch gesehen hast, dass man dann zuerst den Weltraum hat, das mit den Sternen, und dann taucht plötzlich im Zoom die Erde auf und man erkennt, dieser Stern ist die Erde, und dann kommt man immer näher und dann fliegt man auf Wiesbaden zu und dann auf den Kurpark und auf Staatstheater und letztendlich auf den Komposthaufen und dann kriecht man da rein und so weiter. Also dieses Anzoomen von der größten Entfernung bis in den Komposthaufen, das war ja dann seine Umsetzung des Kompostleitthemas als erste Einspielung bei der Aufführung. Und er war einer derjenigen, die beim Kompost-Workshop auch dabei waren. Und beim ersten Theorie-Workshop, ich bin dann in so einen nicht sehr schönen Theaterraum, also am Staatstheater, aber es war technisch gut ausgerüstet, ein riesen Bildschirm, wo dann 8, 9 Fältchen waren mit 8, 9 Menschen, die zugehört haben von weit außerhalb und eben noch einige von, also wir waren vielleicht 12, 13 Menschen, die an diesem Theorie-Workshop aus der Theatertruppe dabei waren, und beim Praxis-Workshop im November 2024 waren es nicht ganz so viele, waren wir weniger. Aber das war denen so ernst, dass sie sagen, wir müssen uns mit dem Thema verbinden und wir müssen vor allem rauskriegen, das war ja der Hintergrund, wie die Inszenierung, die ja in die Stadtgesellschaft Wiesbaden eingreifen soll, wie wir das hinkriegen. Letztendlich umsetzungsmäßig, dass am Ende an sehr exponierter Stelle ein sozialer Komposthaufen, ein Komposthaufen als soziales Konstrukt entsteht. Direkt neben Schiller, und wir haben, es war ja dann auch eine Ortsbegehung, und es war klar, es ist der völlig ungeeignetste Platz, wenn man nur auf den Kompost schaut, und auf der anderen Seite war klar, wenn der Platz provokativ und repräsentativ sein soll, ist er ideal. Und die haben wirklich jede Mühe auf sich genommen, das auch bei der Stadt durchzuboxen. Also man muss ja mit Liegenschaftsamt, Umweltamt und so weiter reden und vielen Ämtern und hin und her und vor und zurück, bis das dann durch war, dass sie es dürfen. Und das haben die hingekriegt, und dann müsste man noch, wie wird das eben dann da wiederum inszeniert, wie muss man ihn so einrichten, dass man, wenn man fachlich draufschaut, sagt, nee, was soll das hier für ein hingeworfener Haufen? Also es muss fachlich stimmen und es muss inszenierungsmäßig stimmen. Und das letztendlich haben wir es, glaube ich, alle zusammen gut hingekriegt. Und es gab ja mehrere Termine, wo dann die Stadtgesellschaft eingeladen war, mit ihrer Papiertüte, mit Kompostsachen zu kommen und mit beim Aufbau dabei zu sein. Eröffnungstermin und 2 oder 3 Fülltermine. Und in dieser ganzen Zeit war klar, dass sich das Theater verpflichtet hat, also diese Crew von dieser Inszenierung, diesen Kompost auch zu pflegen und zu versorgen. Große Gefahr, große Angst ist natürlich Ratten, die da sowieso sind. Also wenn man Ratten anschauen will, geht man da genau dahin ohne Komposthaufen und setzt sich auf eine Bank und schaut den Ratten zu. Das kann man da im, nicht Kurpark, sondern Warmendamm. Also da kann man den Ratten zuschauen, aber natürlich, wenn dann extra ein Komposthaufen für die Ratten eingerichtet wird, das ist dann schon provokativ oder gefährlich oder die Angst der Bevölkerung. Natürlich die höchste Musikkunst der Klassik, und dann bringt man Abfall neben das Schiller-Denkmal ans Staatstheater und macht einen Abfallhaufen hin. Also das war auch eine Provokation, und ein Leserbrief war in der Hinsicht auch sehr deutlich.
Der Kompost, so Bernhard, ist ein Lebewesen, und so gilt es auch mit ihm umzugehen.
Mir fallen jetzt so einige Sachen ein. Also wir mussten durch den Theorie- und den Praxisworkshop auch die Grundlagen legen, dass, das war ja nicht meine Aufgabe, Sie wollten ja den Kompost, dass Sie ein Gefühl kriegen, wie richten wir das ein, dass es möglich ist. Ein Kompost ist ein Lebewesen, den kann man nicht einfach aufbauen und dann steht der da und dann baut man ihn mal wieder ab, sondern das ist ein Lebewesen. Und die Form, die es dann letztendlich gefunden hat, glaube ich, war am Ende gelungen. Ich weiß nicht, was die Franziska Angerer sagen würde. Es gab eine Vorstufe, wo ein wunderschönes, dickes, rosa Tau auf relativ deutlichen Holzpfosten diesen Kompost schön umrahmt hat. Die Schnüre, die dann später gespannt waren, waren mir zu mickrig. Also dieses Neonrosa fand ich gerade richtig. Aber das war, sind jetzt natürlich Detailfragen. Die Franziska Angerer war so aktiv, dass bei dem ersten offiziellen Eröffnungsstart der Kompostskulptur, so ist ja dann der Name, auch der Generalmusikdirektor, der ja die 6 Aufführungen auch dirigiert hat, den ersten Spatenstich getan hat. Und es war auch witzig, wie dieser sehr dynamische junge Dirigent ganz unbeholfen mit dem Spaten war. Das war eine schöne kleine Situation. Aber auch der hat da mitgemacht. Also da waren, und es waren junge Komponisten dabei, die, und junge Musiker, die diese 3 oder 4 Termine für die Öffentlichkeit am Kompost, an der Kompostkultur musikalisch begleitet haben. Und es sind auch Menschen gekommen mit ihren Komposttüten und natürlich haben wir schon einiges vorbereitet, dass man dann nicht mit einem ganz kläglichen Häuflein steht, sondern mit den Tönen für eine gelungene Komposition. Und das ist ja auch schön, dass Kompost und Komponieren und Komposition derselbe Wort, das ist ein und dasselbe Wort. Zusammensetzen, zusammenstellen, in Beziehung bringen, das macht man sowohl in der Musik als auch beim Kompost.
Im Bühnenbild tauchten Figuren auf, die sich ganz unterschiedlich in einem Geflecht, das an die Schichten in einem Komposthaufen erinnerten, bewegten. Die Figuren sind zurückzuführen auf die Workshops, die Bernhard angeboten hatte. Von ihm erfuhren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Workshops mehr über das Leben im Komposthaufen.
Ja, und bis ins Bühnenbild rein, weil es war dann klar, also ich habe dann sehr alte Abbildungen von Kolembolen, Springschwänzen, gebracht von jemandem, der die Kolembolen-Populationen in Komposthaufen erforscht hat, als Zugang zur Qualität des Kompostierens. Und diese Kolembolen, die Springschwänze auf Deutsch, die haben die Besonderheit, dass es sie in zahlreichen Arten gibt und dass die, die oberirdisch leben, also nah an der Bodenoberfläche, Flügel haben und sehen können, und die, die tief unten liegen, nackt, weiß, flügel- und augenlos sind, aber alles sind Springschwänze. Und so kann man an den verschiedenen Arten der Springschwänze auch diese unglaubliche Dichte von verschiedensten Lebensräumen im Komposthaufen abbilden oder verstehen lernen. Teil der Bühnen, der Figuren, die auf der Bühne sich bewegt haben und da während gesungen und musiziert worden ist, ja die ganze Zeit irgendeinen Akt vollzogen haben, die waren aus diesen Springschwanzabbildungen bühnenbildnerisch entwickelt.
Ich fragte nach, ob die Springschwänze im Komposthaufen dominierend sind.
Die sind, also du könntest auch Kellerasseln und Regenwürmer oder andere Würmer anschauen, alle möglichen Gliedertiere, Insekten und Larven und Spinnen. Aber Springschwänze sind ein wichtiger Teil der Kompostökologie. Und deswegen kann man sagen, also wenn man die Erde verstehen will als lebenden Organismus, dann hat man natürlich was zu tun und sagt, nee, also wie das alles zusammenspielt, das kann man gar nicht verstehen. Und dann könntest du auf die Tiefsee gehen und sagen, ja stimmt, das ist ein Kosmos, den können wir im Moment noch nicht umfassend verstehen. Aber es reicht auch schon ein guter Komposthaufen, den kannst du auch nicht umfassend verstehen. Was da an Prozessen passiert, ist unüberschaubar. Aber das vieles weiß man natürlich. Und jetzt sagst du ja, jetzt machst du den Kompost ja auch besonders. Den Kompost muss jeder, der ihn machen will, insofern entweder ist es ein Glücksspiel und es kommt am Ende was raus, oder du machst es, weil du einigermaßen Einblick hast in die Prozesse und wie man sie steuern kann. Und dann musst du eben, ich sage mal jetzt ganz banal, Luftiges mit Wässrigem im Ausgleich bringen. Stickstoffbetontes mit Kohlenstoffbetontes in Ausgleich bringen. Und dann ist natürlich die Frage, was genau darf alles in deinen Kompost und wohin geht es wieder hin? Das umfasst dann sofort viel größere Zusammenhänge, weil wenn ich sage, ja, die Bananenschale, die Bio-Bananenschale, die kommt jetzt aus Ecuador, landet bei mir im Kompost und den Kompost bringe ich zu meinem Rosenstrauch. Also da werden ganz konkrete Beziehungen geschaffen, die ich entweder will oder nicht will, die ich bewusst fördere oder lenke. Und das ist Teil des Komposts, der Kompostfrage und des Kompostierens. Und im Biodynamischen gibt es ein sehr, sehr, sehr sinnvolles Bild für die Hoforganismusgestaltung, nämlich dass der Gartenbaubetrieb, der Balkon, der gärtnerische Balkon, der Schulgarten, die Großgärtnerei oder der kleine landwirtschaftliche Betrieb oder der riesige landwirtschaftliche Betrieb alles erstmal aus sich selbst schöpfen. Das heißt, was von außen eingeführt wird, ist so wenig wie möglich. Von außen eingeführt wird Sonnenlicht, Regen, Luftaustausch, Wind, Wetter, Wolken. Du brauchst aber keinen Kunstdünger. Du brauchst dann Maschinen, also ganz ohne geht's natürlich nicht. Um das hinzukriegen, dass du die Kraft immer aus dem eigenen Organismus schöpfst, ist Kompost die ideale Kraftquelle und Schaltzentrale. Dahin fließt alles Verbrauchte zurück und von da aus kommt die große Erneuerung. Und das wiederum schafft innerhalb der eigenen Fläche eine Identität. Und es schafft auch eine räumlich-ästhetische Gliederung, weil du, ganz einfach ist es, wenn ich mit 10 Leuten draußen eine Kompostaktion mache, einen Kompostwerkstatttag, dann sieht der Platz vorher und nachher komplett anders aus. Und die Flächen, woher die Rohstoffe kommen für den Kompost, die man der Fläche ja nicht abzwingt, sondern die sie hergibt, man sammelt sie ein und bringt sie dann geordnet an die Stelle, wo der Kompost entsteht, hat sich auch verändert. Also es entstehen andere Stimmungen und andere Landschaften.
Die Vorstellung, dass Komposthaufen stinken, ist oft ein Vorurteil. Es geht beim Kompostieren, so Bernhard, um die richtige, ausgewogene Balance. Das Kompostthema, so Bernhard, ist ständige Neuschöpfung, ist Erneuerung. Und so verbindet sich nachvollziehbar Kompostieren mit der Komposition der Schöpfung.
Du musst dir die Hände dreckig machen und du musst genau zwischen, also das habe ich vorhin schon angedeutet, den Ausgleich zwischen luftig und wässrig und zwischen stickstoffbetont und kohlenstoffbetont. Und wenn du da nicht in den guten Ausgleich kommst, erzeugst du Fäulnis oder Schimmel, Prozess und Stillstand. Also das sind die Sackgassen, in die du kommen kannst. Entweder es passiert gar nichts oder schimmelt und bleibt dann stehen, weil es zu luftig, zu wenig feucht ist. Oder du gehst in die Fäulnis zu wässrig, zu wenig luftig und dann eben, wenn dann noch der Stickstoffanteil hoch ist, dann kommt es zu einem wirklichen Gestank, wo du sagst, und zu einer Masse, keine Pflanzenwurzel, da können nur noch Wesen leben, die eigentlich genau in der Ecke, ich sag mal Fäkalien, Sumpf, Moder, also wo man sagt, das braucht seinen Platz in der Welt, aber viel darf es nicht sein, damit das Gesunde, das Leuchtende, das Stärkende, das Kräftigende leben kann.
Ich warf an diese Stelle ein, dass mir das Bild einfiel, dass wir aktuell ja diesen Planeten auch in seiner Natur vollkommen aus der Balance bringen.
Ja, nee, komplett. Der ist schon aus der Balance. Also wenn wir aus der Balance geraten, können wir sie wiederfinden. Und für die Erde können wir hoffen, dass wir es wiederfinden. Aber wenn die Erde natürlich so komplett mal aus der Balance gerät, ist es ein Wahnsinnsweg, der vor der ganzen Menschheit und der Erde steht. Ein Wahnsinnsweg, weil diese dynamische turbulente Dynamik, die sich jetzt ja schon länger andeutet, aber die wird sich weiter überstürzen. Also es wird Überraschungen geben, die wir eigentlich schon kennen, aber wir sind dann trotzdem überrascht. das Kompost-Thema führt super direkt dahin und tatsächlich kannst du sagen, Kompost ist Neuschöpfung, ist ständige Neuschöpfung. Es ist nicht Schöpfung aus dem Nichts und am Anfang ist die Frage, was damals am Anfang war und aus was das Nichts bestand oder so. Aber es ist Schöpfung aus dem Verbrauchten. Es ist auf jeden Fall Erneuerung und was dann geschöpft wird im guten Fall, ist eine hochkomplexe, fruchtbare Substanz. Also es wird Substanz, es wird aber auch die Qualität der Fruchtbarkeit geschöpft oder der Gesundheit oder der Lebendigkeit. Also das ist schon eine sehr hohe Schöpfung und die Schöpfung geht durch den Tod. Und das Bild, was dabei entsteht, ist ja ein allgemeingültiges Leben. Und natürlich denken wir, ja, wir leben jetzt so gut es geht und dann ist es Privatsache, wie man dann denkt, wenn es dann zu Ende ist, bin ich dann tot, was heißt das genau? Oder ist da auch eine Neuschöpfung und eine Neugeburt und so weiter? Und auf jeden Fall ist die aufgehende Sonne und die untergehende Sonne und der Kompost ein Bild für diese Fragen. Das ist, und wenn dann jemand im 18. Jahrhundert die Schöpfung komponiert, dann trägt ihn ein ganz tiefer Glaube, also gehe ich jetzt mal davon aus bei Haydn, eine ganz tiefe Verbundenheit mit den Bildern der Schöpfung, wie sie damals lebendig waren. Und ich habe jetzt nicht umsonst lebendig gesagt bei den Bildern der Schöpfung in der Seele Joseph Haydns, weil man kann schon davon ausgehen, wenn Joseph Haydn die Schöpfung komponiert, dann nicht, weil ihm jemand sagt, hey, komponier mal die Schöpfung, ich zahle dir auch ein paar hundert Gulden dafür, sondern das hat er auch gebraucht, aber das war ihm ein innerstes Anliegen. Und wer das dann hört und das nicht als alte, verstaubte Haltung, christlich-katholisch, Schöpfungsideologie, was weiß ich, nimmt, sondern in diese Seele eintaucht, die die Musiker, die Instrumente, den Dirigenten und den Komponisten bewegen, dann ist da das Schöpfungsthema auf jeden Fall präsent. Und das ist ein Riesenthema, ganz genau. Und der Kompost ist auch ein Riesenthema und ein gutes Bild.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Franziska Angerer und bei Bernhard Stichelmeier.